Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung Das Evangelium der Befreiung, wie immer mit Bruder Jan Hermanns von der Emmaus-Gemeinschaft. Als erstes begrüße ich den Referenten Bruder Jan. Hallo Jan.
Hallo Kathi.
Das Thema heute: Angst und Anfechtung. Angst, das Wort Angst leitet sich her von dem Wort eng. Also wo Angst herrscht, herrscht auch immer Unfreiheit und Enge. Es gibt ja viele verschiedene Formen von Angst und ich denke, jeder kennt sie. Jeder ist ihr schon mal begegnet. Ich denke, es gibt keinen Menschen, der Angst noch nicht erlebt hat. Und Angst kann ja auch was sehr Sinnvolles sein. Sie kann dienen als Warnsystem vor Gefahren und ist deshalb ja auch wichtig. Es gibt aber auch die knechtende Angst. Also ein Gefühl, das einem die Luft abschnürt, das uns unfähig macht, am Leben so richtig teilzunehmen und uns unfähig macht, uns zu bewegen. Angst auch als Krankheit unserer Zeit. Ich denke da besonders an Menschenangst oder die Angst zu versagen, gerade in der heutigen Leistungsgesellschaft. Angst, sich zu zeigen, Angst vor der Zukunft, vor dem Tod und vor der Einsamkeit. Und Angst kannten ja auch die Menschen schon zur Zeit der Bibel. Und ich habe da nämlich mal nachgeschaut. Die Angst taucht bereits im ersten Buch Mose auf, und zwar ziemlich gleich nach dem Schöpfungsbericht im Genesis Kapitel 3, Vers 8 bis 10. Und zwar ist die Angst ganz eng verbunden wohl mit dem Sündenfall. Ich lese das gerade nur mal vor. Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: Wo bist du? Und Adam antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Kann man sagen, Jan, dass die Angst praktisch begonnen hat, uns ja mit dem Sündenfall oder mit der Abkehr von Gott?
Das kann man sicher so sehen. Die Angst beginnt damit, dass der Mensch selber Unrecht tut und die Folgen dieses Unrechts fürchtet. Das können wir da bei Adam raushören, dass er Angst vor Gott hat, Angst bestraft zu werden für seine Schuld.
Angst ist ja eigentlich ein Thema, über das gerade heutzutage viel geredet wird. Was ist für dich Angst? Wie würdest du dieses Gefühl Angst beschreiben?
Das Gefühl ist sicher eine Beklemmung. Du hast ja selber schon in der Einführung von der Enge gesprochen. Wenn wir Angst haben, dann schnürt sich uns alles zu. Dann ist es so, wie wenn unser Inneres umklammert wird. Es ist wirklich eine Enge. Ein fast nicht mehr atmen können. Ein völlig verschlossen sein, das sich ja steigern kann bis hin zu Todesängsten, wo der Mensch durch die Angst schier stirbt, Seele stirbt.
Und die Angst ist auch etwas, was gerade in der heutigen Zeit, ich habe es ja gerade schon erwähnt, immer mehr zunimmt. Es gibt natürlich ja realistische Angst, weiß ich, Angst, wenn man irgendwo alleine langläuft, Hilfe, dass man ausgeraubt wird oder so. Es gibt aber auch irrationale Angst, völlig irrationale Angst. Zum Beispiel ist es so, dass die Angst vor zum Beispiel Kriminalität in unserer Gesellschaft so überhand genommen hat, dass sie eigentlich schon nicht mehr im Verhältnis zu dem steht, was sich in der Realität eigentlich an Kriminalität abspielt. Wie erklärst du dir das, Jan, dass Ängste immer mehr ausufern und auch immer ungreifbarer werden?
Das hängt wohl damit zusammen, dass die Ängste uns gefangen nehmen, wenn wir anfangen, auf sie zu schauen. Dann bekommen sie Dimensionen, oder wenn wir vor Ängsten davonlaufen. Wenn jetzt ein Mensch zum Beispiel ständig über Kriminalität nachdenkt, dann bläht sich vor ihm die Vorstellung auf, als müsste hinter jeder Ecke ein Verbrecher auf ihn warten, um ihm irgendwas Unrechtes oder Gewalt anzutun. Das heißt, die Angst gewinnt eine Eigendynamik. Ich kann sogar durch Angst das herbeiholen, wovor ich Angst habe. Das ist mir durch viele Opfer auch von Gewalt oder Kriminalität deutlich geworden. Die Angst zieht auch an, zieht auch den an, der gewalttätig ist. Ich erlebe das im Gefängnis. Da gibt es immer Unterdrückte, die Angst vor den anderen haben und wo die Angst im Grund fast schon ein Signal an die Unterdrücker gibt und sich das gegenseitig mehr oder weniger herausfordert. Wir kennen es auch im Umgang mit Tieren erleben, mit Hunden zum Beispiel. Wenn ich vor einem Hund Angst habe, dann spürt es der Hund und er wird aggressiv. Das hat jeder wohl schon beobachtet. Das heißt, die Angst gibt unterschwellig Signale an die Umgebung. Die Angst ist etwas Dunkles und bewirkt dann Widerstand gegen das. Das ist oft auf einer ganz irrationalen Ebene, wie wir es etwa im Umgang mit Hunden erleben können, dass sie, wenn ein Mensch Angst vor ihnen hat, zu knurren anfangen. Aber Menschen sind da im Wesentlichen nicht anders. Wenn Angst da ist, dann gibt die Angst negative Signale, wo auch andere reagieren. Das, was sich bei dem, der Angst hat, verschließt, kann gewissermaßen auch überspringen zu dem, der in seiner Umgebung ist. Ähnlich wie depressive Menschen ihre ganze Umgebung auch depressiv stimulieren können.
Ja, also wer Angst hat, der ist in dem Moment ja eher schwach. Und wenn ich jetzt nun mir vorstelle, ich habe Angst und ich weiß ganz genau, ich bin jetzt schwach und gerade damit provoziere ich vielleicht ja Aggressionen herauf oder ja bei Tieren, wie du gerade ausgeführt hast, oder auch bei Menschen, Unterdrückung, ich lade sozusagen ein zur Unterdrückung, also möchte ich einfach mal jetzt so sagen, was kann man denn dagegen tun, gegen diese Angst, Jan?
Ich denke zunächst rein menschlich ist es wichtig, dass wir dann versuchen, die Angst nicht spüren zu lassen, gerade wenn es Gefahrensituationen sind. Ich denke jetzt an eine Frau, die vergewaltigt werden sollte, das hat mir der Vergewaltiger selber erzählt, die dann nicht mit Angst reagiert hat, sondern angefangen hat, mit ihm zu reden, warum tust du es, wo sich dann seine ganze Aggression gelegt hat. Wenn sie Angst gezeigt hätte, Angst hat sie sicher gehabt, dann hätte die Angst dann eher den Funken entzündet. Das würde ich so rein menschlich sehen. Das andere ist, ich glaube, dass das ganze Phänomen der Angst auch geistlich angegangen werden kann. Mir fällt da die Frau eines Alkoholikers ein, die mir sagte, immer wenn sie betet, passiert eigentlich nichts, wenn er besoffen ist. Wenn sie aber Angst hat oder reagiert auf seine Anmache, dann fängt er an zu explodieren und schlägt sie krankenhausreif. Gebet ist sicher eine ganz zentrale Waffe gegen die Angst auch.
Jan, in Psalm 71, Vers 20, da steht, da richtet sich der Psalmist an Gott und sagt, du lässest mich erfahren viele und große Angst. Und dann steht allerdings gleich danach, und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Jetzt haben wir gerade gesagt, dass die Angst sozusagen mit einer Abkehr von Gott verbunden ist oder dass sie das erste Mal aufgetaucht ist, als der Mensch sich von Gott abgekehrt hat. Und jetzt steht hier, der Herr lässt ihn erfahren viel Angst. Gibt es eine Angst, die Gott selber schickt als Prüfung oder?
Ich kann mir das durchaus denken, dass die Angst auch einen sehr positiven und fruchtbaren Sinn für unser Leben hat. Gerade wenn wir in der Gottferne leben, dann wird uns oft diese Einsamkeit nicht so bewusst, in die wir stecken, oder diese Gottlosigkeit. Der Mensch, der jetzt im Wohlstand, im Konsum steckt, bei dem scheint alles in Ordnung zu sein und doch ist nichts in Ordnung. Er stellt sich dann vielleicht erst später heraus, dass er an seinem eigentlichen Leben vorbeilebt. Von daher erlebe ich immer wieder, dass Menschen, wenn sie schwere Schicksalsschläge erleiden, wenn sie in Lebenssituationen kommen, wo Angst aufbricht, letztlich auch dankbar sind, wenn sie es verstehen, richtig mit dieser Angst umzugehen. Ich denke an einen jungen Mann, der viel Angst bekam, als er mitbekam, dass er AIDS hat. Ein Anlass für ganz reale Angst, er wusste, es ist eine Frage der Zeit, dann wird er sterben. Also eine sehr reale Angst. Und dennoch sagte er mir, dass diese Angst für ihn ganz wichtig war, dass sie ihm bewusst gemacht hat, mein Leben ist kostbar, ich habe es bisher vergeudet, ich muss jetzt was draus machen. Und dass er sich dann aufgrund dieser Angst auf den lebendigen Gott geworfen hat, genau wie du es jetzt im Psalm erwähnt hast, wo für ihn diese Angst die Brücke war zum Eigentlichen seines Lebens und zum lebendigen Gott vorzustoßen. In dem Fall ist es so, dass durch die Angst die Gottlosigkeit, die Einsamkeit, die Gottferne, die eigene Verzweiflung, das eigene Ohnmächtigsein bewusst wird. Und dann ist diese Angst was sehr Wertvolles, wenn sie uns dann dazu führt, uns ganz auf Gott zu werfen und ganz nach dem Eigentlichen unseres Lebens gewissermaßen zu greifen. Auch da ist wieder deutlich, dass alle diese Negativerfahrungen unseres Lebens umgewandelt werden können, wenn wir dahinter schauen und wenn wir aus dem Negativen, aus dem Abgrund, auch aus dem Gefangensein in der Angst herausgehen und uns dem zuwenden, der alle Angst überwunden hat. Und da darf ich ja darauf hinweisen, dass selbst Jesus diese Angst hatte, die in der Ölbergnacht am Kreuz, ihm ging es nicht anders wie wir, wie uns. Er war nicht nur wahrer Gott, sondern auch wahrer Mensch durch und durch mit allen Gefühlen und Empfindungen. Und diese Angst hat ihn, auch wie es im Psalm beschrieben ist, in die Arme des Vaters getrieben.
Ja, du hast es ja auch gerade gesagt, dass Angst irgendwie was mit Einsamsein zu tun hat. Und da denke ich, ist mir hier nämlich noch ein Psalmspruch eingefallen, also aufgefallen. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Du wolltest mich führen auf einen hohen Felsen. Und ich finde das ein ziemlich starkes Bild, dass man halt in Angst völlig, ja, abgekapselt ist, eigentlich von seiner Umwelt, nichts mehr eigentlich wahrnimmt, außer der Angst, die halt einen zu umgeben scheint. Und dass Jesus vielleicht der Einzige ist, der einen da herausholen kann. Aber ich finde das halt trotzdem im praktischen Leben manchmal doch ziemlich schwierig, oder?
Das ist sicher ziemlich schwierig, wobei es ja sehr viele Ängste geht und mit allen Ängsten zum Teil ganz anders umgegangen werden muss. Nicht in jeder Angstsituation geht es darum, sich jetzt auf Gott zu werfen. Ich kann Hemmungen und Blockaden haben, wo es wichtig ist, dass ich die einfach durchbreche. Ich kann Spannung mit einem Menschen haben, Angst ihm zu begegnen, wo es darauf ankommen kann, dass ich dann den Schritt schaffe, auf ihn zuzugehen und die Begegnung zu suchen, aus der Isolation auszubrechen. Aber immer ist diese Angstsituation eine Armutssituation, wo ich meine Begrenztheit erkenne, wo der Mensch auch von seinem hohen Thron herabgestürzt wird. Und dieses Kleinwerden kann einfach die Chance sein, uns wieder dem Eigentlichen, nämlich Gott, Jesus Christus, zuzuwenden.
Also du meinst, man muss die Angst nicht unbedingt als Feind, nur als Feind betrachten?
Die Angst ist natürlich normalerweise ein Feind, weil sie, um das Wort Enge nochmal aufzugreifen, mich ja verschließt. Aber dieser Feind kann im Grunde dann auch zur Hilfe werden, wenn ich anfange, mich zu wehren, wenn ich mich nicht von der Angst knechten lasse, sondern aufgrund dieser Gefangenschaft mich entscheide, auszubrechen und dann Zuflucht nehme zum lebendigen Gott. Die Angst selber bleibt negativ, wie die Gefangenschaft negativ bleibt oder wie die Sünde negativ bleibt. Aber wenn ich genügend Leidensdruck habe, dann kann dies dazu führen, dass ich anfange, mich zu wehren oder mich auf den Herrn und Erlöser zu werfen, weil ich spüre oder im Innersten weiß, dass von ihm allein Hilfe kommt.
In der Bibel steht ganz häufig der Satz, oder Jesus spricht, sagt ganz oft, fürchtet euch nicht. Er spricht die Leute oft an, fürchtet euch nicht. Und auch, ja, der Engel, der Maria die Botschaft gebracht hat, der sagt auch, fürchte dich nicht. Also in der Bibel kommt es sehr häufig vor, dass dieser Anruf, dass man keine Angst haben soll. Kann man sagen, oder kann man daraus entnehmen, dass die Angst doch ein ganz schön elementares Gefühl unseres Menschseins ausmacht?
Das ist es sicher. Und sie hat sicher ihre tiefste Ursache im Getrenntsein von Gott. Dass wir im Grund innerlich in der Fremde leben und dass wir dadurch Furcht haben, dadurch abgetrennt sind. Gott fern sind, Gott los sind. Das ist sicher etwas Schlimmes. Du hast vorhin schon auch die Einsamkeit angesprochen. Das sind alles die zentralen Ursachen der Ängste. Und da sagt Jesus, ihr braucht keine Angst mehr zu haben, denn ich bin bei euch. Hab keine Furcht, ich habe die Welt überwunden. Da ist eine neue Wirklichkeit, die Angst überwindet, die größer ist, die befreiend ist. In den Armen des Erlösers werden wir geborgen. Wir fallen jetzt so Szenen ein, wie wenn ein kleines Kind Angst hat, nachts meinetwegen aufwacht, dann schreit und schreit nach der Mama oder nach dem Papa. Und wenn die Mama oder der Papa da sind und es in den Arm nehmen, dann überwinden sie diese Angst, dann sind sie wieder geborgen. Und das signalisiert uns Jesus. Lasst das bergen beim lebendigen Gott, in seiner Liebe, in seiner Nähe. Dann habt ihr, ihr braucht keine Furcht zu haben, weil in seiner Nähe seid ihr geborgen, egal was kommt. Jesus hat an einer Stelle mal gesagt, fürchtet nicht jene, die den Leib töten, der Seele aber nichts zu tun vermögen. Das heißt, selbst wenn Menschen uns umbringen, brauchen wir keine Furcht zu haben, weil die Wirklichkeit der Liebe Gottes größer ist. Ich darf in diesem Zusammenhang auch an das bekannte Gedicht von Dietrich Bonhoeffer verweisen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Er ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das ist etwas, ist ein Text, den ein Mensch, ein evangelischer Pfarrer, verfasst hat in der Todeszelle im KZ Flossenbürg. Er wusste, dass die Hinrichtung bevorsteht und dennoch war dieses Vertrauen in Gott größer. Die Angst, die Bonhoeffer sicher auch ausgestanden hat, die Angst konnte ihn letztlich nicht besiegen, so wie die Angst letztlich auch Jesus am Ölberg nicht besiegen konnte. Der Schlüssel für die Überwindung der Angst, die tiefste Überwindung aller Ängste, ist dieses sich auf Gott werfen. Ich würde mir wünschen, wenn auch die Psychologie und die Medizin diesen Aspekt in ihren Heilungsdienst an den Menschen einbeziehen würden, weil er gehört zu ganzheitlicher Behandlung und gehört auch zur Behandlung an der Wurzel. Die Wurzel unseres Unheils, unserer Leiden, auch unserer Ängste, ist einfach dieses Nicht-bei-Gott-Sein und die Heilung von diesen Wurzelkrankheiten, wie die Angst, die findet tatsächlich am tiefsten und umfassendsten in der Nähe Gottes statt.
Da muss ich ja jetzt doch mal eine ganz provokative Frage mit Absicht stellen. Ist denn dann Religion praktisch nur was für Ängstliche? Was machen die Menschen, die mit Angst eigentlich doch wenig Erfahrungen gesammelt haben oder ja, wenig, die wenig Angst haben?
Ich denke, der Glaube ist sowohl was für wahrhaftige Menschen und Suchende, als auch für Verzweifelte, für Arme. Jesus selber hat es ja klipp und klar gesagt, dass die diejenigen, denen es gut geht, sich schwerer tun, zum Glauben vorzustoßen, weil sie von diesen materiellen Dingen gefangen genommen sind, weil sie geblendet sind von ihren scheinbaren Reichtümern, von denen sie nicht wissen, dass sie doch, oder letztlich doch wissen, aber nicht wahrhaben wollen, dass sie Rost und Motten verzehren. Sonst hätte Jesus dieses Wort, es geht eher ein Kamel durchs Nadelloch, denn ein Reich, ins Himmelreich, nicht auszusprechen, gebraucht. Es ist tatsächlich so, der Mensch, dem es gut geht, tut sich schwerer wie der Verzweifelte. Aber es stimmt nicht, dass nur der Verzweifelte Gott finden kann. Der Mensch, der aufrichtig sucht, der Mensch, der den Sinn seines Lebens sucht, der Liebe sucht, der kann aufgrund dieses Verlangens nach dem eigentlichen Leben zu Gott stoßen. Und er braucht dann nicht dieses Mittel der Angst, sondern es reicht in Anführungszeichen das Lockmittel der Liebe, das ja von Jesus Christus kommt. Und wir können uns auch von seinem Liebeswerben ergreifen lassen. Wir brauchen nicht die Angst und wir brauchen nicht am Ende zu sein. Leider leben wir oft so, dass wir es dann dennoch brauchen.
Ja, du hast vorhin auch schon gesagt, wenn man eigentlich grenzenloses Gottvertrauen hätte, dann bräuchte man eigentlich keine Angst zu haben. Du hast auch gerade Dietrich Bonhoeffer erwähnt. Wenn man sich immer dessen bewusst wäre, dass man Gott vertrauen kann, dass er da ist und dass er für einen sorgt und dass er einen nicht allein lässt, dann bräuchte man also keine Angst zu haben. Und in der Bibel steht es ja auch im Johannesbrief, Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Also die Liebe ist die Siegerin über die Angst. Aber im christlichen Leben oder wenn man sich auf einen Glaubensweg begibt, dann ist es manchmal schwer zu vertrauen, denn da gibt es ja auch noch die Anfechtungen, die einem hin und wieder sehr zu schaffen machen können. Und da steht hier im Jakobusbrief, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Anfechtung, ist das, was ist das, Jan? Ist das nur was aus uns kommt oder spielen da auch andere Kräfte eine Rolle? Wie würdest du Anfechtung, was sagst du dazu, was ist das?
Ich meine, Anfechtung und Ängste haben sehr viel miteinander zu tun. Sie wollen uns vom Eigentlichen abhalten. Wir sind nun mal erdverhaftet und haben oft Angst, auch uns in diese andere Realität, die Realität des Glaubens und der Liebe hineinzubegeben. In uns ist so der Widerstand, es geht ja doch nicht. Wie oft hören wir den Satz, lieben, das ist nicht möglich. Oder das, was in der Bibel steht, Feindesliebe, das ist alles nur Utopie, das sind Wunschvorstellungen, das ist nicht real. Und der alte Adam in uns wehrt sich. Wir ahnen vielleicht, dass dieser Weg mit Jesus ein anderer Weg ist, aber verschließen uns und verkapseln uns und sagen, aber doch nicht mit mir. Feindesliebe geht vielleicht für die Heiligen, aber doch nicht für mich. Und von dem her ist der Boden für die Anfechtung sicher oft unser Festhalten am alten Leben oder Festhalten an den falschen Reichtümern, an den Dingen, die uns gefangen nehmen. Aber Anfechtung ist sicher auch eine Prüfung. Jedes Wertvolle wird geprüft. Jede menschliche Liebe wird geprüft. Wir haben weder in menschlichen Beziehungen noch im Glauben nur Flitterwochen. Es gibt so Gnadenzeiten wie das Verliebtsein eines Liebespaares oder der geistliche Aufbruch von Frischbekehrten, die erfüllt sind von der Liebe Gottes. Aber es gibt dann auch diese Zeiten, wo alles grau in grau zu sein scheint, wo alles dunkel zu sein scheint, wo Gott tot zu sein scheint, wo wir in die Wüste geführt werden, wo unsere Liebe zu Gott genauso geprüft wird, wie unsere Liebe zu Menschen geprüft wird. Ob sie nur auf Gefühl ausgerichtet ist, ob ich Menschen oder Gott nur liebe, weil es mir jetzt dadurch gut geht, oder ob ich einfach von mir aus mich drauf zubewege. Und da müssen wir sehen, unser ganzes Leben ist auch Weg in die Ewigkeit. Jesus selber hat ja gesagt, ich bin dieser Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und es geht darum, dass wir uns praktisch aus der Welt herausbegeben, auf diesen Weg, auf dieses Ziel Jesus Christus hin. Und da wehrt sich das alte Leben. Ich habe es in der letzten Sendung am letzten Donnerstag auch gesagt, es ist oft, wenn wir uns auf Gott zubewegen, wie ein Entzug von einem Süchtigen, der in den Sicherheiten seines Gefängnisses, des Alkohols, der Drogen, der Kriminalität ist, aus denen er eigentlich raus möchte, aber wo er Angst hat vor dieser anderen Realität, Angst hat, sich das zuzumuten, einen ganz anderen Weg zu gehen. Und da spielen sicher in unserem Leben die Anfechtungen eine gewaltige Rolle. Das sind so quasi Fallstricke, über die wir stolpern können, aber auch Prüfsteine, an denen wir wachsen können und reifen können.
Ja, jetzt steht hier weiter, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Ist es also so, dass man sich darauf verlassen kann, dass wenn Anfechtungen an einen herantreten, ich meine jetzt nicht nur zum Beispiel das Verlangen eines Süchtigen nach der Droge oder so, sondern ich meine jetzt auch, wenn wichtige Entscheidungen im Leben anstehen und man das Gefühl hat, ja, da sind Leute, die einem davon abraten wollen, wenn man sich auf einen geistlichen Weg begibt. Das sind ja dann nicht Anfechtungen oder das sind ja dann nicht Versuchungen, die aus mir selber kommen, sondern die von außen an mich herangetragen werden. Ist also die Anfechtung auch was nicht immer nur aus mir herauskommt, sondern, ja, weiß ich nicht, von irgendwelchen negativen Mächten oder bösen Mächten an mich herangetragen werden, um mich von Gott wegzuziehen?
Das ist sicher so der Fall. Das können böse Mächte sein, das können einfach auch Menschen sein, wobei Jesus das ja sehr eng zusammenzieht. Ich denke, als Petrus zu ihm sagt, das soll nicht geschehen, dass er den Leidensweg geht, hat Jesus ja zu ihm gesagt, schweig Satan. Obwohl diese Reaktion von Petrus eine rein menschliche, besorgte Reaktion um seinen Freund Jesus war, dass er sagt, es kann nicht geschehen, dass dir etwas zustößt. Einfach aus liebender Sorge. Und trotzdem kann diese Sorge eine Anfechtung sein, eine Abhaltung sein, die uns vom Eigentlichen trennt. Wir erleben das ja bei, wenn junge Menschen etwa in der Frage sind, ob sie eine Priesterberufung oder Ordensberufung ergreifen, dass sie sicher sehr vielen begegnen, die sagen, ja, lass doch das, liefer dich doch da nicht aus, du hast dann keine Familie, dass da Menschen auch aus ganz natürlicher menschlicher Sorge da Ratschläge geben, die vielleicht für den Betreffenden nicht gerade das, wenn er wirklich eine Berufung hat, das Optimale sind. Und da ist es so, dass die Anfechtung sicher letztlich nicht von Gott kommt, aber Gott benutzt es, um unseren Ruf zu prüfen. Jeder Ruf geht durch die Läuterung und ist auch wichtig, dass er solchen Anfechtungen und Zweifeln ausgesetzt wird. Ich habe es in meinem Leben immer wieder so erfahren, wenn was sehr umkämpft war von meinem Weg, auch wenn er vielleicht von allen in Frage gestellt worden ist, dann war das ungeheuer schmerzhaft. So auch ein ganz hartes Ringen. Muss ich nicht mehr auf die anderen hören wie auf mich? Bin ich nicht egozentriert, weil ich das, was ich im Herzen habe, als das Wichtigste nehme? Also da kann man durch eine Hölle gehen, weil wir ja auch uns selber fragen müssen, lege ich mich auch auf den Holzweg. Haben die anderen nicht recht, ne?
Das ist eine, wenn ich da mal kurz noch was ganz Konkretes nämlich zu fragen darf.
Klar.
Zum Beispiel, jemand glaubt, er hat eine Ordensberufung. Und genau als er es festmachen will, verliebt er sich. Total. Das ist ja irgendwo schon eine Prüfung oder eine Anfechtung. Wie kann man herausfinden, ob das jetzt eine Prüfung ist, wo Gott einfach die Treue prüfen will und die Berufung ist da, oder wo Gott einem zeigen möchte mit, hey, du hast die Berufung nicht, komm, du sollst lieber heiraten oder lieber in einer Beziehung leben. Wie kann man das herausfinden und wie kann man dazu eine Entscheidung finden?
Das ist sicher ein ganz hartes Ringen, eine ganz schwierige Situation, aber auch eine gute Situation. Weil wenn ein Mensch tatsächlich eine Ordensberufung hat und verliebt sich kurz vorher, dann muss diese Ordensberufung diesem Verliebtsein standhalten. Weil wenn sie dem nicht standhält, dann kommt sie früher oder später doch zu Fall. Genauso kann es natürlich sein, dass er gar keine hat. Es gibt auch Menschen, die sich in eine Ordensberufung flüchten, weil sie vielleicht Hemmungen haben, auf einen Partner des anderen Geschlechts zuzugehen. Und plötzlich begegnen sie einem Menschen und diese Beklemmung wird dadurch überwunden und sie werden frei. Da kann sich genauso erweisen, dass der Ordensruf eine Täuschung war.
Aber wenn jetzt jemand... Entschuldigung.
Deine Frage war, wie kann ich es herausfinden? Das ist ja die ganz schwierige Gratwanderung. Zunächst würde ich sagen, nicht schnell entscheiden, schon gar nicht nach Gefühlen entscheiden, sondern das immer wieder vor Gott hinhalten und reifen lassen, das, was von Gott kommt, bleibt. Das, was am problematischsten ist, wenn Menschen meinen, sie müssten Gas geben, so schnell wie möglich in den Hafen der Ehe oder meinetwegen so schnell wie möglich im Kloster, das ist alles nicht astrein. Paulus sagt, die Liebe ist geduldig. Und diese Geduld würde ich als eine erste Voraussetzung nennen. Und die zweite wäre wirklich dann zu hören und die Geister zu unterscheiden, so wie es Ignatius lehrt, der sagt, wenn du zwei Möglichkeiten hast, dann halte beide Gott hin, im Herzen, nicht im Kopf, nicht in Erwägungen. Und das, was von Gott ist, da hält der innere Friede stand. Und das, was nur menschliche Faszination ist oder Täuschung ist, da bleibt dieser Friede nicht.
Wenn man in so einer Situation, zum Beispiel, ich bleibe jetzt einfach dabei, weil es so konkret anschaulich ist, wenn man sich dann entscheidet, eben nicht den Ordensweg zu gehen, sondern eine Beziehung einzugehen, einfach weil man schwach war, weil man Gott nicht die Treue halten konnte in dem Augenblick oder ja, weil man einfach nicht stark genug war, kann man dann seine Berufung verfehlen oder ist es wirklich ein Hinweis darauf, dass man einfach nicht berufen ist?
Es ist natürlich beides möglich. Ne? Es ist möglich, dass einer zu schwach war und es ist möglich, dass er auf seine eigentliche Berufung gelenkt worden ist und von der Täuschung bewahrt worden ist. Das werden wir dann im Nachhinein spüren, ob es richtig ist. Die schwierigste Situation ist, wenn ein Mensch, und ich kenne solche Menschen, den Eindruck hat, eigentlich hätte ich den anderen Weg gehen sollen. Und ich habe das Eigentliche verpasst. Wenn er im Nachhinein sich im Klaren drüber wird oder zumindest vermutet, es wäre eigentlich der andere Weg gewesen, egal ob das jetzt Ehe oder Ehelosigkeit oder Orden ist. Ne? Da denke ich, sollten wir nicht vergangenheitsorientiert sein. Wenn Gott zwei Wege zeigt, wenn sowohl Ehe wie Ehelosigkeit zum Beispiel möglich ist, dann ist das auch ein Zeichen, dass Gott Freiheit gibt. Und ich glaube nicht, dass Gott jemanden fallen lässt, bloß weil er jetzt die eigentliche Berufung, die für ihn gedacht gewesen wäre, nicht ergriffen hat. Ich bin ganz sicher, dass Gott mit jedem auch einen Weg geht, einen weiteren Weg geht, auch auf einer anderen Spur, als Gott sie vielleicht gedacht hätte. Ich glaube zum Beispiel, wenn ein Priester geheiratet hat und da vielleicht schwach geworden ist, dass Ehe dann doch nicht seine Berufung war, dass Gott auch in dieser neuen Situation mit der Familie, die entstanden ist, mit Kindern, die da sind, etwas ganz Neues mit ihm machen kann, selbst wenn seine Berufung originär eine Priesterberufung war. Gott lässt den Menschen nicht fallen. Es ist ihm wichtig, dass wir uns dann Gott ganz neu zuwenden und mit ihm weitergehen.
Oh, danke, dass du das Ermutigende doch noch an den Schluss gesetzt hast. Wir müssen nämlich jetzt zum Ende der Sendung kommen. Und es waren ja zwei Themen, über die eigentlich noch lange geredet werden könnte. Ich danke dir, Bruder Jan.
Danke, Kathi.
Und verabschiede mich für heute.
Gottes Segen.
Dir auch. Tschüss.
Tschüss.